Ja, ihr Lieben, schönen guten Morgen. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen heute in Stuttgart-Vaihingen mal wieder. Wenn ich richtig orientiert bin, ist heute auch Online-Gottesdienst, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, denn ich habe im Vorfeld noch nichts angekündigt gesehen. Und ich habe den Michael gefragt, weißt du das Thema? Nein, er weiß es nicht, muss er aber auch nicht wissen. Und du bist vielleicht froh, es nicht gewusst zu haben, wenn ich es jetzt rauslasse. So, was ich für heute vor hatte. Ich war mir jetzt allerdings auch nicht bewusst, dass so viele Kinder uns sind. Dachte eher, es ist vielleicht Kinderbetreuung. Aber dieses Thema hatte ich schon länger auf dem Herzen. Und als jetzt der Sommer mit großer Macht und eindeutig im Anmarsch war, dachte ich, wir haben im Pastorenkreis immer wieder schon über das Thema gesprochen. Und es wäre doch vielleicht jetzt eine Gelegenheit, es zu thematisieren. Worum geht's? Erschreckt nicht. Sommer, Sonne, Sonnenbrand könnte das ja lauten. Ich habe mal einen geholt vor wenigen Tagen, aber so ist es nicht. Ich habe es genannt Sommer, Sonne, sexy. Oh, was will der eigentlich mit diesem Thema? Fragt ihr euch vielleicht. Nun gut, also ich hatte es den Verantwortlichen hier in der Gemeinde und auch dem, der für den Online-Gottesdienst ist, durchgegeben. Das wäre also das geplante Thema und vielleicht ist das die Ursache dafür, dass es nicht online steht und die Brüder wollen sich das erstmal anhören und überprüfen, ob er das auch ausstrahlen kann. Na gut, um was geht's eigentlich? Nun gut, ich denke mir, vorausschickend will ich mal sagen, vielleicht die eine oder andere Frau wird denken, naja, ist ja klar, na, mal wieder sind die Frauen schuld, ne? Mal wieder sind die das Problem. Seit dem Sündenfall haben wir Frauen den schwarzen Peter, weil Eva von der verbotenen Frucht gegessen hat. Und im ersten Moment möchte der eine oder die andere dem vielleicht sogar zustimmen und würde sagen, der Apostel Paulus hat es doch im 1. Timotheusbrief ganz ähnlich ausgedrückt, als er gesagt hat, seinem jungen Freund Timotheus hat er geschrieben, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Wenn man aber den Textzusammenhang dann anschaut und diese Aussage mit anderen Bibelworten in der Zusammenschau betrachtet, dann wird deutlich, ich fand es interessant, dass der Michael vorhin aus Römer 5,19 zitiert hat, da wird deutlich, Adam bzw. der Mann wird nach Gottes Willen und Plan herausgefordert, und damit beauftragt, Verantwortung wahrzunehmen. Und in der Sündenfallsituation, da kann man nicht besonders viel davon erkennen, dass Adam seine Verantwortung als Verantwortungsträger wahrgenommen hätte. Er hat seine Eva allem Anschein nach kommentarlos einfach machen lassen und dann aß er genauso von der Frucht, die sie ihm gab. Und als dann Gott abends durch den Garten Eden ging, und das sagte er nicht, Eva, wo bist du? Sondern er sagte, Adam, wo bist du? Als die beiden versuchten, sich vor ihm zu verstecken. Und neutestamentlich, gerade im Römerbrief beispielsweise, macht Paulus deutlich, durch die Sünde des einen, des ersten Menschen kam der Tod, also die Trennung von Gott, der das Leben ist, in die Welt. Und wenn Paulus davon schreibt, dann spricht er von Adam. Also es wird eigentlich, er wird als Verantwortlicher genannt. Ihr könnt es im Römer 5, 12 oder 19, wie gerade eben schon zitiert, oder im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 22, selbst nachlesen. Also mit dieser Predigt will ich ein Stück weit mich dieser Verantwortung stellen und mich nicht herausreden mit so Gedanken und Sätzen, wie also so wichtig ist das Thema nun auch wieder nicht. Außerdem liegen die Empfindungen weit auseinander und ich will doch keinen Konflikt vom Zaun brechen. Oder, naja, die Frauen haben doch auch eine Bibel, da steht doch genügend dazu drin. Oder, nein, das Thema ist doch irgendwie peinlich, muss das wirklich sein? Nun gut, ich sage mir, wie gut wäre es, wenn wir Männer und Väter deshalb mit unseren Frauen und Töchtern, aber auch mit unseren Söhnen das Thema, über das ich heute reden werde, positiv, offen und im vertrauten Rahmen auch besprechen würden, rechtzeitig, bevor es mit Beginn der Pubertät aktuell und vielleicht akut und gar nicht mehr so einfach steuerbar wird. dass ganz früh schon verstanden und klar gemacht wird, es geht um etwas grundsätzlich Gutes, um gute Gedanken, die Gott mit uns hat, um gelingendes Leben und gelingendes Miteinander. Also um nachvollziehbare Aspekte und wie wir von der Liebe her einander helfen können. Soweit mal ein paar einleitende Gedanken zu dem genannten Thema Sommer, Sonne, sexy. So habe ich das für manche vielleicht schon provokant und halb anstößig formuliert. In der Kurzbeschreibung auf unserem YouTube-Kanal, da habe ich also den folgende Inhaltsangabe zur Predigt formuliert. Die heiße Jahreszeit beginnt laut Kalender spätestens ab 21. Juni, das ist Sommeranfang, ja. Manche empfinden diese Jahreszeit auch im doppeldeutigen Sinne als heiß. Die Röcke werden kürzer, in unserer Kulturzone wird gerne viel Haut gezeigt. Und warum sollte man denn etwas dagegen sagen wollen? Ist doch was Schönes, was unsere Augen sehen, oder? Was sagt die Bibel zum Thema angemessen und anständig? Sagt sie überhaupt etwas dazu? Wenn ja, warum? Sind bibeltreue Christen verklemmt? Und sind mal wieder die Frauen schuld, wenn Männer ein Problem haben? Wo liegt die Verantwortung von uns Männern? Und warum empfinden und bewerten wir so unterschiedlich? Der Versuch, ein heißes Eisen anzufassen, Verständnis unter den Generationen und Geschlechtern zu fördern und aufzuzeigen, dass nur die Liebe Gottes und keine Schablone uns den rechten Weg in diesen Fragen weisen kann. So habe ich es also versucht, mal in eine Inhaltsangabe zu umreißen. Und jetzt hoffe ich mir, dass ich mir die Finger nicht verbrenne. Aber ist mir schon klar, dass es nicht vielleicht nur auf Begeisterung stoßen wird. Ich möchte zunächst mal sagen, dass ich das Thema schon länger auf dem Herzen trage und dass wir auch im Pastorenkreis immer wieder schon darüber gesprochen haben und uns die Frage gestellt haben, wie können wir zu diesem Thema hilfreich in der Gemeinde lehren und sprechen. Gar nicht so einfach, da steckt ja einiges drin, was Emotionen und heiße Diskussionen entfachen könnte. Nun gut, ich hatte den Eindruck, all die Fragen und Gedanken, die damit verbunden sind, sind in mir einigermaßen ausgereift und ich hoffe, ich kann wirklich etwas Hilfreiches weitergeben, was uns hilft im Miteinander, im Verstehen von Gottes guten Gedanken, auch im Zeugnis nach außen zu Menschen, die nicht glauben und wie wir von der Liebe her Klarheit und Sensibilität dafür bekommen, wie wir uns gegenseitig eben helfen können, ohne nach außen hin einen verklemmten Eindruck bei unserem Gegenüber in der Gemeinde und in der Gesellschaft zu hinterlassen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich es mit dieser Predigt nicht allen werde recht machen können. Die einen werden sagen, endlich wird darüber mal was gesagt. Endlich sagt mal einer was dazu. Die anderen werden sagen, völlig überbewertet dieses Thema. Es gäbe wesentlich Wichtigeres, worüber man predigen könnte. Hätte er lieber über Israel und die Endzeit gesprochen. Also ich denke mal, die ganze Bandbreite, mit der rechne ich, davon gehe ich aus, dass vielleicht solche Eindrücke hinterlassen werden. Ich hoffe aber doch, dass unterm Strich nicht nur die zufrieden sind, die sagen, endlich mal sagt jemand was zu diesem Thema, sondern dass doch einige auch sagen können, hey, das hat mir jetzt eine neue Perspektive oder neue hilfreiche Facetten zum Thema aufgezeigt. Das hilft mir. Noch einen weiteren Punkt möchte ich vorausschicken. Ich gehe inzwischen deutlich auf die 60 zu. Ich bin zwar noch 56, aber es ist wirklich unglaublich, wie die Jahre verfliegen. Und diese Altersmarke steht also bald vor mir. Ich kann über dieses Thema inzwischen wesentlich entspannter nachdenken und reden. Da stand in den letzten Jahren auch mal der attraktive Gedanke vor mir. Ich sei inzwischen in der Heiligung also schon ziemlich weiter gekommen und fortgeschritten und weiter als noch vor 20 Jahren, weil mich ein schönes Dekolleté oder eine sehr figurbetonte Kleidung an einer attraktiven Frau längst nicht mehr so herausfordert, wie es damals war. Irgendwie reißt es mich nicht mehr so vom Hocker, sage ich mal jetzt ein bisschen salopp, oder beunruhigt mich oder fordert mich nicht mehr so heraus. Aber mir wurde schon klar, dass das weniger mit meinem Fortschritt in der Heiligung zu tun hat, sondern vielmehr mit einer sich verändernden Hormonlage. Es ist leider, oder soll ich sagen, glücklicherweise so, auch Männer kommen in die Wechseljahre. Jemand sagte mal, dass die Männer sich in dieser Wechselphase dann immer weniger für Frauen und immer mehr für Motorräder interessieren würden. Ich habe mich das eine oder andere Mal bei dem Gedanken ertappt, meinem Motorradführerschein vielleicht doch noch eine Daseinsberechtigung zu geben. Denn ich habe mit 18 Jahren den Führerschein gleich mit dem PKW-Führerschein mitgemacht, bin aber, die Gebete meiner Mutter magen mit dafür verantwortlich sein, nie Motorrad gefahren. Ja, kurzum, jedenfalls sehe ich mich inzwischen in einer ganz neuen Herausforderung, nämlich nicht zu vergessen, woran ich als junger, testosterongeladener Mann und frisch bekehrter Christ gelitten habe. Von Jesus heißt es in Hebräer 2, 18, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wir vergessen so schnell, hat unser Bibelschullehrer uns immer wieder gesagt, und hätte er es nicht so oft gesagt, hätte ich es wohl auch diesen Satz vergessen. Aber wir wollen nicht vergessen, woran wir vielleicht auch selbst schon gelitten haben. Und da können wir jetzt noch ganz andere Themen ansprechen, das Leiden ganz allgemein auch. Denn Gott gibt uns mit dieser Erfahrung einen Auftrag, dass wir aus einer mehr objektiven Perspektive auf das Erleben damals eine hilfreiche Perspektive denen vermitteln, die aktuell subjektiv in ähnlichen Herausforderungen stehen, wie wir vor Jahren. Und ich sehe mich für mich die Verantwortung, dass ich dieses Thema nicht verschweige, dass ich nicht so tue, als wäre das alles nicht so wichtig, nur weil ich momentan nicht so sehr daran leide. Also bevor mein Testosteronspiegel so weit sinkt, dass ich die Anfechtungen eines Mannes in den besten Jahren nicht mehr nachvollziehen kann, dachte ich mir, muss ich über dieses Thema noch sprechen. Vielleicht das letzte Mal auch, mag sein. Allzu schnell trifft dieses Sprichwort aus dem Volksmund, finde ich, zu, der Mensch geht immer von sich selbst aus. Nicht? Mache ich auch so. Wenn ich mit jemandem im seelsorgerlichen Gespräch bin, dann frage ich mich, habe ich das eigentlich so ähnlich auch schon mal erlebt? Kann ich mich reinversetzen in die Situation des anderen? Und wenn der mir von Dingen erzählt, die ich nie durchlebt habe, kann ich ihn im Letzten nicht verstehen. Und so will ich das verstanden auch wissen. Ja, wenn man von sich selbst ausgeht, dann denkt man, ich weiß gar nicht, was hat denn der da vorne gerade für ein Problem, was thematisiert der da überhaupt? Also ich habe mit dem Thema kein Problem. Ja, aber vielleicht hattest du schon eins damit oder andere haben das. Ich werde da auch noch darauf eingehen, dass die Empfindungen da ja ganz unterschiedlich sein können. Ja, das bedeutet, wir haben einen begrenzten Wahrnehmungs- und Deutungshorizont und deshalb müssen wir einander zuhören, müssen uns mit sachlichen Fakten auseinandersetzen, müssen uns die Perspektive des anderen auf ein Thema sagen lassen, sonst verstehen wir nichts oder nicht viel und ziehen voreilige Schlüsse. Ich habe für den weiteren Verlauf der Predigt nun folgende drei Punkte vorgesehen, nicht strukturiert in dieser Abfolge, aber inhaltlich wird es schwerpunktmäßig darum gehen. Erstens, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Alles klar, der eine oder andere denkt, das hätte ich auch gewusst. Aber ich werde noch ein bisschen sagen, was ich damit meine oder was ich dazu erwähnenswert betrachte. Zweitens, was sagt die Bibel zum Thema Kleidung und zum Umgang zwischen den Geschlechtern? Da würde ich auch die Verantwortung von uns Männern ansprechen. Und drittens, wie die in uns wirksame Liebe Gottes im Alltag den Weg weisen will. Punkt 1. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Was meine ich damit? Nun, Männer und Frauen sind nicht nur von ihrem Äußeren, von ihrer Anatomie her unterschiedlich, sondern auch von ihrem Empfinden her. Und es war mir als junger Mann in vielen Bereichen und Themenaspekten gar nicht so bewusst. Und gleich vorneweg eine ganz positive und unverklemmte Feststellung zu machen: Gott hat uns Menschen als sexuelle Wesen geschaffen. Und ich drücke das jetzt mal etwas humorvoll, aber mit voller Überzeugung aus. Ich stelle mir vor, wie er mit besonders viel Liebe und Kreativität daran getüftelt hat, als er uns so unterschiedlich mit unseren Eigenarten und doch auf so faszinierende Art und Weise aufeinander abgestimmt und konstruiert hat, wie er uns erschaffen hat. Da hat sich Gott ja was gedacht. Das ist kein Zufallsprodukt. Das hat er mit Liebe getan. Ich stelle mir vor, er hat sich richtig Gedanken gemacht. Wie kriege ich das hin, dass das passiert, worüber ich jetzt auch im positiven Sinne unter anderem sprechen möchte. Heute kann man von der Biologie her und wissenschaftlich ja sehr vieles mit der Beschreibung von biochemischen Prozessen beschreiben und nachvollziehen. Der weise König Salomo hat sich vor 3000 Jahren noch den Kopf darüber zerbrochen, wie und was da eigentlich passiert in der Begegnung zwischen Mann und Frau. Und da schreibt er in Sprüche 30, Vers 18, in der typischen poetischen Dichtform, die er in den Sprüchen da verwendet: Drei sind mir zu wundersam. Er hat also seine Welt beobachtet, die Umwelt beobachtet, und es standen Fragen vor ihm. Drei sind mir zu wundersam, Sprüche 30, 18. Und vier verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, keine Ahnung, hat er sich über Thermik Gedanken gemacht oder wohin der jetzt als nächstes fliegt und woher man das wissen könnte. Ja, des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf dem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und des Mannes Weg bei der Frau. Des Mannes Weg bei der Frau. Tatsächlich kann man sich ja als Mann diese Frage stellen: Warum werden meine Augen vom Anblick einer hübschen Frau angezogen? Und wenn sie sich zudem figurbetont und offenherzig kleidet, warum kann ich nicht einfach nur sagen: Wow, das ist eine hübsche Frau, wunderbar, lieber Gott, wie ein Gemälde aus deiner Hand sieht sie aus. So wie wenn ich über eine bunte Blumenwiese gehe und mich an der vielfältigen Pracht erfreuen kann, ohne dass ich immer gleich der Verlockung widerstehen muss, jetzt einen Blumenstrauß zu pflücken. Ja? Das ist ja kein Vergehen, das kann man ja machen, aber da kann man, ich denke mal, die meisten unter uns werden das ganz gelassen erleben. Sagen, guck mal, schöne Blumen, aber ich muss jetzt nicht eine Blume pflücken. Also der Salomo hat sich vielleicht ähnliche Fragen gestellt. Was passiert da eigentlich mit mir? Warum kann ich das alles nicht viel sachlicher für mich einordnen? Es ist schon mehr als 30 Jahre her, da sagte mir ein Freund und Altersgenosse auf der Bibelschule: Ach Tobias, ich freue mich immer an Gottes wunderbarer Schöpfung, wenn ich einer hübschen Frau nachschaue. Das sagte mir mit einem gewissen Augenzwinkern, und ich verstand sehr wohl, dass auch er seine Anfechtungen hatte. Denn eine Frau, die vor allem mit ihren Reizen nicht geizt, die wirkt auf einen Mann vergleichbar ein bisschen wie auf uns Menschen ganz allgemein, wenn wir in der Fußgängerzone oder wo auch immer an einem Bäckerladen vorbeikommen und der Betreiber ganz unverschämterweise den Duft aus der Backstufe ganz gezielt auf die Straße hinausbläst, um bei den Kunden die Kauflust zu entfachen. Kennt ihr das? Vorher war dir gar nicht bewusst, dass du schon eine Weile gar nichts gegessen hast, aber jetzt wird dein Appetit regelrecht angeregt. Du kannst gar nicht anders als an eine Tasse Kaffee und ein leckeres, süßes Stückchen oder frisches Brot oder was auch immer zu denken. Du ertappst dich bei dem Gedanken, das musst du jetzt haben. Ja. Nun gut, Gott hat keinen Fehler gemacht, als er uns Männer so erschaffen hat. Im Grunde genommen geht es ja um eine wunderbare Sache, die er allerdings für einen geschützten, nämlich verbindlichen Rahmen vorgesehen hat. Schlussendlich zielt der Sexualtrieb des Mannes und seine Ansprechbarkeit auf sichtbare erotische Reize einer Frau auf die sexuelle Gemeinschaft in der Beziehung mit einer, nämlich seiner Frau. Wenn sich da bei uns Männern etwas regt im Bereich der biochemischen Prozesse beim Anblick einer attraktiven Frau, dann ist es auf eine Weise etwas Normales und Gutes. Es zeigt dir, dass du ein Mann bist mit Testosteron im Blut. Auch wenn das sexuelle Empfinden bei Männern sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Als Urs Stingelin kürzlich bei einer Predigerschulung diesen Sachverhalt nebenbei erwähnte, sagte ich schmunzelnd zu einem Bruder in meiner Altersklasse, naja, manchmal ist man ja froh, wenn sich in unserem Alter noch was regt. Ne? Aber es gibt auch bei Männern und Frauen, die wesentlich jünger sind, sehr große Unterschiede, wie stark der Sexualtrieb vorhanden ist. Das bedeutet nicht, dass die einen die besseren und die anderen die weniger geistlichen sind. Also, wenn da ein Mann in einem Wartezimmer ist und stell mir vor, da liegt zum einen eine Briefmarkensammlung und daneben liegt der Playboy und da gibt es vielleicht auch Männer, die sagen würden, gib mir die Briefmarkensammlung, die interessiert mich. Ne? Playboy, das interessiert mich doch nicht. Es mag sein, ich denke nicht, dass das die überwiegende Zahl ist, aber auch solche Fälle gibt es sicherlich. Und das nicht zu bewerten und sagen, der eine ist jetzt besser und der andere ist schlechter. Wir sind unterschiedlich und Gott hat dich genauso gemacht, wie es richtig ist. Apostel Paulus kommt im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, ganz offen auf diesen Themenbereich zu sprechen. Und ihr könnt mir glauben, dass ich als junger Christ froh war für die ungeschminkten, wenig verklausulierten Aussagen, die Paulus da macht in 1. Korinther 7. Und er hält fest, jeder hat seine eigene Gabe, sprich Veranlagung auch in der Hinsicht. Als junger Mann mit 21 Jahren, relativ frisch bekehrter Christ, bin ich da fast an mir verzweifelt. Und ich habe an meinem Christsein überhaupt gezweifelt, weil ich mit diesem Thema mich so sehr herumgeschlagen habe. In einem seelsorgerlichen Gespräch, das ich bis heute nicht vergessen habe, erklärte mir der erfahrene Seelsorger, neben der Vergebung, die wir in Jesus haben dürfen und dem geistigen Umgang mit Versuchungen, dass es auch Männer mit ganz anderen Problemen gäbe und die manchmal froh wären, wenn sie mein Problem hätten. Ich habe das damals noch nicht so ganz verstanden, aber ich nähere mich dem Verständnis, so habe ich den Eindruck, zunehmend. Das Gute ist, ich kann darüber recht unverklemmt reden, weil ich mich in meinem Selbstwert von der Liebe Gottes verstehen lernen durfte. Und die positiven Aspekte habe ich ja schon erwähnt, ich kann heute viel unkomplizierter mit jeder Frau ins Gespräch kommen, ohne mich mit zwischenschießenden hormonellen Impulsen herumschlagen zu müssen. Nun gut, wenn ich also so offen darüber rede, dann soll das auch auf der Seite der Frauen und Glaubensschwestern ein besseres Verständnis darüber vermitteln, wie Männer ticken. Und dass nicht alle Männer ganz gleich oder gleich stark diesbezüglich ticken. Ja, es gibt sogar das Phänomen, dass junge Männer durch den ständigen Konsum von Pornografie, Pornofilmen so fertig sind mit der Welt, dass sich bei ihnen auch nichts mehr regt. Jedenfalls, darin liegt mitunter auch der Grund, warum zu der Frage, was denn kleidungsmäßig für angemessen und anständig zu bezeichnen wäre, deshalb liegen die Meinungen derart weit auseinander, meiner Meinung nach. Aber grundsätzlich gilt, ein Mann ist auf optische, erotische Reize hin von Gott konfiguriert so. Und das ist erstmal gut so. Da ist nichts Schlechtes dran. Jede Gabe kann natürlich auch missbraucht werden und birgt auch eine Gefahr. Und darüber will ich ja sprechen. Es ist zugleich eine gewisse Schwachstelle, an der Männer mehr oder weniger stark ansprechbar oder angreifbar sind. Als König David damals auf dem Dach seines Palastes chillte, ganz entspannt war, Freizeit hatte, nach unten schaute und sah, wie die hübsche Nachbarin Bathseba sicherlich ohne Badeanzug badete, da schoss ihm das Blut in die Adern und was dann folgte, könnte man als kopflos und rein sachlich völlig unvernünftig und desaströs bezeichnen. Und das bei einem Mann, der sonst sehr viel hinsichtlich Lebensleistung und gelebter Selbstdisziplin vorzuweisen hatte. Ein Beispiel dafür, was für eine gewaltige Kraft sich da auch zum Zerstörerischen hin entfalten kann. Und genau um diesen Aspekt geht es unter anderem im Verständnis füreinander. Nun, Frauen wittern diesen Sachverhalt und diese Gefahr zunächst ganz naturgemäß, weshalb sie sich in der Regel nicht jedem Mann sofort an die Brust werfen, denn sie spüren instinktiv, es geht beim Sex nicht nur um ein kurzes, gefühlsmäßig schönes Abenteuer, sondern es entsteht eine Verbindung, die wie bei einer chemischen Reaktion zweier Stoffe nicht rückgängig zu machen ist. Da hat Gott also einen gewissen Schutzmechanismus, eine Skepsis und Zurückhaltung in das Naturell einer Frau eingebaut. Eine Frau findet einen Mann am ehesten dann attraktiv, wenn und sie wird offen für eine Beziehung, wenn sie den Eindruck hat, dass dieser Mann nicht nur das eine will, sie nicht benutzen will, sie nicht als Lustobjekt betrachtet, ihr wirklich Gutes will, verlässlich ist und ihr letztlich Schutz und Geborgenheit schenken könnte. Keinen, der nur die Backen oder die Muskeln aufblasen kann, sondern der ungespielte Souveränität und Verantwortungsbewusstsein ausstrahlt. Nebenbei bemerkt, das sind alles Eigenschaften, die in echt nur von Jesus in unserem Leben bewirkt und geschenkt werden können. Freilich, es gibt auch vielfältige Plagiate davon und Männer werden nicht müde, auf der Suche nach der besten Fälschung, um auf Frauen attraktiv zu wirken. Aber in echt gibt es das nur aus Gottes Werkzeugkasten, wenn ein Mann durch den Glauben an Jesus seine Identität findet und sich letztlich von der Liebe Gottes ganz real in seinem Wert versteht und von ihr prägen lässt und deshalb mit beiden Beinen im Leben stehen kann und Verantwortung wahrnehmen will. Frauen sind sich jedoch sehr oft, so behaupte ich, nicht bewusst, wie sie auf Männer wirken können. Denn wie schon gesagt, jeder geht erst einmal von sich selbst aus. Frauen können im Letzten nicht verstehen, sprich von ihrem eigenen Empfinden her können sie es nicht verstehen, wie sie auf einen Mann wirken. Und Männer genauso wenig eine Frau im Letzten verstehen, ich ja auch nicht, denn ich bin ein Mann, auch wenn ich inzwischen schon fast seit 30 Jahren mit meiner Beate verheiratet bin. Eine Frau will in der Regel zunächst einfach nur schön sein. Stimmt's? Also ich warte jetzt nicht auf euer Kopfnicken, sonst denkt ihr, müsst ja bei weiterem auch noch nicken. Also, das ist aber ein Bedürfnis, das Gott in sie hineingelegt hat. Sie will schön sein. Ist nichts Falsches. Schließlich geht es ja mitunter auch darum, dass einer der Herren der Schöpfung sie entdeckt, sich für sie interessiert. Und in einer Ehe will sie ihrem Mann selbstverständlich auch gefallen, denn ihr Mann freut sich an ihr. Davon schreibt Apostel Paulus auch im 1. Korinther 7, Vers 34. Dass man mit äußerlicher Schönheit, mit besonders viel Schminke und Schmuck bis hin zu Schönheitsoperationen charakterliche Schwächen oder Minderwertigkeitsgefühle nicht kaschieren und beseitigen kann, das gehört zu diesem Thema freilich auch dazu. Das wäre nochmal ein extra Feld. Aber dass innere Schönheit, die Jesus schenkt, nach außen strahlt und das Bemühen um äußerliche Schönheit in ein gesundes Maß bringen kann und will, das ist auch ein biblisches Selbstverständnis. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrus 3, Vers 3 davon, dass der entscheidende Schmuck einer Frau nicht der äußere sei. Aber ich möchte an der Stelle wirklich erstmal eine Lanze für unsere Frauen und Glaubensschwestern brechen. Und das hat auch damit zu tun, dass ich als junger Mann genau das nicht gesehen habe. Ich unterstelle euch nämlich, die ihr euch vielleicht auch durch diese Predigt angesprochen fühlt, ich unterstelle euch keine schlechten Motive beim Thema Kleidung. Ich möchte den jungen Frauen und Teenagern nicht vorschnell unterstellen, dass sie mit uns Männern etwas Böses vorhaben. Ganz und gar nicht. Ihr habt ein natürliches Bedürfnis, schön zu sein, euch hübsch anzuziehen. Und selbst wenn es um die augenscheinlich reizvollen Themen für uns Männer geht, wisst ihr zwar, dass die Augen eines Mannes schwerpunktmäßig vielleicht dazu geneigt sind, eure Oberweite oder euren Po ins Visier zu nehmen, aber ihr versteht im Letzten nicht, was daran so besonders sein soll. Für uns Männer ist es schon klar, obwohl wir es auch im Letzten nicht verstehen. Also, weshalb Frauen ja auch oft selbst sich mit so Fragen beschäftigen, ist jetzt meine Oberweite schön oder nicht? Ist sie zu groß? Ist sie zu klein? Und je nachdem, was die Mode und die Schönheitsindustrie als scheinbar gültigen Maßstab vorgibt, sind natürlich viele Frauen mit sich und ihrer Figur ständig unzufrieden. Die Schönheitsoperationsindustrie, die boomt nicht umsonst derart, was ich nebenbei bemerkt, wirklich schlimm und traurig finde. Denn diese Frauen und Männer, die sich da unter das Messer legen, finden letztlich nicht, wonach sie suchen. Aber ich möchte euch zurufen, ich möchte dir zurufen, hör mal, du bist wunderschön. Und zwar nicht, weil das die Schönheitsindustrie sagt, sondern weil Gott dir sagt, ich habe dich so gewollt, ich liebe dich, es ist alles gut so. Und du darfst es ganz persönlich für dich nehmen, was in Psalm 139, Vers 14 heißt, viele kennen dieses Wort, da heißt es, ich danke dir Gott dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das kannst du erst richtig erfahren und in seiner befreienden Wirkung verstehen, wenn du durch den Glauben an Jesus Christus zu Gottes Kind geworden bist. Ich kann das wirklich aus persönlicher Erfahrung bestätigen, auch wenn ich nur ein Mann bin. Aber auch ich habe kritisch in den Spiegel geschaut und dachte, warum ist der Kopf so fett und warum habe ich so große Nase und wenn das anders wäre, dann wäre ich attraktiver. Also ist den Männern auch nicht ganz, ganz fern, vielleicht gerade in entscheidenden Phasen, wo man dann nach dem anderen Geschlecht ausschaut und fragt sich, wow, wer könnte meine Frau werden oder man sich dann schon einseitig verliebt hat. Nun gut, ich möchte dich ermutigen, schau nicht in den Spiegel und bewerte dich nicht mit dem Blick, den die Gesellschaft dir aufdrückt, sondern schau Jesus in die Augen. Freu dich, dass du grenzenlos von Gott geliebt bist. Sag Ja zu Gottes Liebe und seiner Wertschätzung und freu dich daran. Und falls du in diesem Bewusstsein dann zufällig in den Spiegel schaust, dann wirst du eine Schönheit entdecken, die nur Jesus aus dir herausstrahlen lassen kann. Das ist so ähnlich, wie wenn dich jemand fotografiert und denkst gerade nicht dran, du merkst es nicht, du bist dir dessen nicht bewusst, aber du freust dich gerade in was. Du siehst schön aus in diesem Moment. Aber sobald wir in den Spiegel schauen oder fotografiert werden, dann denken, oh, hier muss ich gucken, damit es ganz schön wird, wird es fürchterlich. Das macht uns total unnatürlich. Deshalb schau nicht in den Spiegel, schau auf Jesus. Freu dich an seiner Liebe, sei auf ihn ausgerichtet. Und es kommt das Beste heraus. Du bist schön. Aber die Versuchung für die Frau ist an der Stelle, ich möchte Aufmerksamkeit. Ich möchte, dass Männer mich sehen, mich schön finden, mir das signalisieren, auf irgendeine Weise unausgesprochenes Feedback geben. Und dass sie das Signal einfangen können, ja, du bist schön. An der Stelle möchte ich uns Männer und Väter eigentlich dringend dazu aufrufen, ihr seid der erste und zunächst wichtigste Mann im Leben eurer Töchter. Es ist so außerordentlich wichtig, dass ihr eure Kinder, dass du dein Kind mit den Augen Gottes anschaust und dass du einen geistlichen Blick für diese Fragen bekommst. Es geht nicht um etwas Aufgesetztes, das man halt als Vater tun sollte, na mach ich's halt, sondern darum, dass der Heilige Geist dir diese Sicht schenken will und kann. Streck dich danach aus. Es ist wichtig zu verstehen, wie wichtig es ist, dass du deiner Tochter sagst, du bist wunderschön. Und du bist von Gott noch viel mehr geliebt, als ich, dein Papa, dich je lieb haben kann. Und das will was heißen, denn ich habe dich sehr, sehr lieb. Sag es deiner Tochter. Ich weiß nicht, wie viele Frauen, wie viele Schwestern heute da sind, die das vielleicht nie erleben durften von ihren Eltern. Aber es gibt solche Fälle und da ist ein ganz tiefer, ungestillter Durst nach Aufmerksamkeit, dass mir jemand sagt, dass ich schön bin, vorhanden und das kann sich eben dann auch negativ kanalisieren und ausdrücken. Also, genauso wie wir Väter natürlich einem Sohn sagen sollen, hey du kleiner Abenteurer, du bist echt mein Held. Also, das ist ja jetzt kein Erziehungsseminar und zudem bin ich gerade bei der Vater-Tochter-Beziehung. Aber wenn diese Vater-Tochter-Beziehung gut, beglückend und vertrauensvoll ist, dann könnt ihr mit euren Töchtern schon im Alter von 10 Jahren dieses Thema der Kleidung in guter und angemessener Weise altersgerecht ansprechen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und die wird es geben, denn Mädels fangen schon rechtzeitig mit den Fragen an, Mama, soll ich das oder das anziehen? Ich bin jetzt eine Prinzessin, Papa. Schau mal, hab gerade der Mama ihre Schuhe von der Hochzeit angezogen. Ich werde dich heiraten, Papa. Ja. Und wenn deine Tochter zutiefst davon überzeugt ist, dass du sie liebst und ihr nur Gutes willst, dann wird sie sich geradezu nach Orientierung ausstrecken. Dann wird sie altersentsprechend, aber schlussendlich ausreichend verstehen, dass das Thema Kleidung biblisch tatsächlich vorkommt und Sinn macht, um sich und andere zu schützen. Die Saat von solchen Gesprächen kann zur entscheidenden Zeit der Pubertät Früchte tragen, wenn sie denn gesät wurde. Ich erinnere mich an einen Glaubensgrundkurs für junge Leute, es ist schon einige Jahre her, da ergab sich ein Gespräch mit einer Runde von Teenager-Mädels, wo ich ihnen manches von dem, was ich hier bereits gesagt habe, aber im Besonderen auch auf das Thema Kleidung bezogen, erklärt habe. Da haben die mich mit großen Augen angeschaut und sagten, das hat uns noch nie jemand so erklärt. Und ich dachte mir, ja, das ist ja schön zu hören, wenn man scheinbar etwas Hilfreiches weitergeben konnte. Aber viel schöner und besser wäre es gewesen, wenn die Väter und Mütter diese Dinge frühzeitig besprochen hätten. An der Stelle will ich vielleicht auch noch eine kurze Deutung unserer Gemeindegeschichte wagen. Vor 40 Jahren war ich mitten in der Pubertät und bekam als damals noch nicht bekehrter junger Mann mit, wie in der Gemeinde das Thema Kleidung thematisiert wurde. Es lief empfundenermaßen, und hier sage ich ganz bewusst empfundenermaßen, denn nicht alle haben das so empfunden und so erlebt und waren so betroffen. Es lief empfundenermaßen aber oft darauf hinaus, dass das Problem scheinbar vor allem bei den Frauen lag, die sich nicht am biblischen Standard orientierten. Ich habe ja nun schon lange über die potenziell erotische Ausstrahlung einer Frau grundsätzlich gesprochen. Ich will diese Realität jetzt nicht wieder so klammheimlich unter den Tisch kehren. Aber die Art und Weise, wie das Thema damals adressiert wurde, bewirkte nach meinem Empfinden bei einigen der damals jungen Frauen eine derartige Ablehnung und schlechten Beigeschmack, dass sie selbst später als Mütter kaum mehr einen positiven Zugang zum Thema finden konnten, um das Gute und Schützenswerte im Gespräch mit ihren Kindern im Blick zu haben. Waren irgendwie blockiert. Ich habe den Eindruck, das Thema wurde und wird vielleicht bei einigen mit einem mehr oder weniger frustrierten Rückblick und einer abwertenden Handbewegung, ach, das schon wieder, das haben wir doch schon gehabt, abgetan. Und es ist meines Erachtens gut nachvollziehbar. Ein völliges Ausklammern des Themas hat genauso negative Folgen wie eine moralische Überbetonung. So als ob der Wert einer Christin vor Gott an ihrer Rocklänge festzumachen wäre und die Gefahr für sexuelles Fehlverhalten ausschließlich von der Frau ausginge. Das ist mitnichten so. Ich will es mal so sagen, ohne dass die Liebe Jesu das Herz eines Mädchens auch bei diesem Thema erreicht, wird nichts, überhaupt nichts Gutes dabei herauskommen. Und wenn das Mädchen das nicht versteht und innerlich bejaht und versteht, es geht um etwas Gutes, wird es nur in Rebellion und gerade dem Gegenteil enden. Aber wenn von einem jungen Menschen ergreifend tief erfasst wird, dass er von Gott geliebt ist und dass sein Wert in dieser Tatsache unverbrüchlich gesichert ist, ich bin geliebt, von Gott geliebt, wertvoll in seinen Augen, dann wird er sich am ehesten in allen Fragen seines Lebens nach diesem Herrn ausstrecken und die Bibel schlussendlich nicht als moralischen Appell verstehen, sondern das Buch, in dem ich nach Jesus suchen darf und danach, wie er in meinem Leben das wirken will, was ich bei aller Willensanstrengung nicht zustande bringen kann. Es geht darum, dass wir von der Liebe Jesu in Beschlag genommen sind. Denn nur diese Liebe macht uns auch in echter und gesunder Weise sensibel für die Bedürfnisse meiner Mitmenschen. Und das gilt für junge Männer und Männer überhaupt nicht weniger als für Frauen. Männer und Frauen sind unterschiedlich, habe ich den ersten und längsten Punkt zu unserem Thema genannt. Und bevor ich darauf zu sprechen komme, was die Bibel beispielsweise konkret zum Thema Kleidung der Frauen sagt, will ich ein Wort Gottes für die männliche Seite lesen. Da heißt es im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, also dass das Leben von Gottes Gegenwart in unserem Leben geprägt wird und verändert wird. Nicht Selbstanstrengung, sondern Gott handelt an uns, er verändert. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Paulus spricht hier nicht davon, wie ein Mann eine Frau versuchen soll, rumzukriegen, sondern dass jeder seine eigene Frau zu gewinnen suchen soll. Das meint also, das Anliegen ist auf eine dauerhafte Beziehung, eine Ehe ausgerichtet. Das ist das Ziel, eine Beziehung zu einem Mädchen respektive einer Frau ist kein Abenteuerspielplatz, auf dem man mit Machogehabe seinen Marktwert austesten könnte. Die Bibel spricht im Alten Testament vom Unberührtsein einer Frau. Paulus in 1. Korinther 7, 37 auch. Und ich bin jetzt absolut nicht verklemmt, wenn ich sage, ich bin nicht begeistert von einer teilweise sehr verbreiteten Umarmungskultur zwischen den Geschlechtern, auch unter Christen. Das mag sein, dass da wirklich nichts passiert zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau, dass da gar nichts Böses im Sinn ist. Aber was ich lange nicht verstanden habe bzw. nicht wusste, ist, dass so wie Männer auf optische Reize im Besonderen ansprechbar sind, so können vordergründig völlig belanglose Berührungen bei Frauen etwas auslösen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Eine ganz gängige Methode, die in Anleitungen für Männer zu Verführungsstrategien im Blick auf Frauen eine Rolle spielen. Ich will da gar nicht mehr dazu sagen. Aber Paulus spricht vom Umwerben und Gewinnen einer Frau mit Heiligkeit und Ehrerbietung. Heiligkeit, darunter verstehe ich auch eine gesunde, unverkrampfte, unverklemmte Zurückhaltung, die der Heilige Geist in meinem Leben wirken will. Dass ich aus Rücksicht auf die Beschaffenheit und Empfindungen einer Frau mich angemessen verhalte, nicht mit ihren Gefühlen spiele und mir bewusst bin, dass mein Empfinden nicht unbedingt das Empfinden der Frau sein muss. Ich weiß, das ist ein Spannungsfeld, aber ich meine, Gottes Wort sagt hier nicht etwas, was nicht auch durch Jesus umsetzbar wäre im Leben eines Mannes. Es hat sehr viel auch mit dem schon angesprochenen Thema einer gesunden Identität zu tun und dass sich ein Mann nicht mehr wichtig machen muss, weil er um seinen Wert von der Liebe Gottes her weiß. Ein Mann, der mit diesem Bewusstsein unterwegs ist, hat ein Gefühl dafür, was angemessen ist und strahlt innere Ruhe aus. Und er wird sich ungespielt wie ein Gentleman verhalten. Paulus schreibt hier von Ehrerbietung. Schlussendlich wird die Frau von etwas gesund angezogen, was nur Jesus durch den Heiligen Geist in dein Leben legen kann. Das der Zeit geschuldet soll mal genügen. Freilich, es wäre auch zu den Männern manches andere zu sagen. Nicht die Frauen sind mit den Reizen, die sie jetzt haben, nur schuld an der Versuchung des Mannes. Nein, der Mann muss auch lernen, geistlich umzugehen mit diesen hormonellen Impulsen, die beim einen stärker, beim anderen weniger stark sind. Und nichts hat in meinem Leben mir meine Abhängigkeit von Jesus so stark vor Augen geführt, wie dieser Bereich. Das ist ein Übungsfeld, ein Trainingsfeld, wo wir es wirklich sagen können, Herr, ohne dich kann ich wirklich nichts tun. Ich brauche dich. Aber ganz wichtig erscheint mir, das möchte ich dazu noch erwähnen für die jungen Männer und Männer, die sich vielleicht damit auch herumschlagen und quälen. Ich habe festgestellt, um es mal in ein einfaches Bild zu packen, wenn ich euch jetzt sage, ihr dürft jetzt 10 Sekunden nicht an die Farbe Blau denken, ja? 10 Sekunden nicht. Das ist ganz schlimm, wenn ihr daran denkt. Ja, jetzt habt ihr schon 5-mal dran gedacht, mindestens. Und so ist es auch, wenn du dir vornimmst, ich will nicht an eine Frau und ihre erotischen Reize denken. Das darf auf gar keinen Fall nicht mehr passieren. Das ist die Todsünde schlechthin. Das muss unbedingt vermieden werden. Wenn ich solche Gedanken habe, dann steht es schon ganz schlecht um mich. Und dann, oh, da muss ich dagegen ankämpfen. Ja, je mehr du dagegen ankämpfst, wirst du dich in Römer 7 finden. Das heißt, das, was ich will, das tue ich nicht, sondern was ich nicht will, das tue ich. Also die Strategie ist nicht eine Vermeidungsstrategie, sondern sich auf das Richtige, auf etwas Besseres und anderes zu konzentrieren, auf Jesus. Und manchmal ist einfach auch dran, einen Hammer oder was weiß ich sonst in die Hand zu nehmen und was Praktisches zu tun, anstatt vor dem PC zu sitzen und zu warten, bis die Heiligung einen überfällt. Gut, also das dazu. Jetzt habe ich schon einiges zur Kleidungsfrage einer Frau unter dem Gesicht anständig gesagt, ohne ein Bibelwort zu zitieren. Dann möchte ich zu Punkt 2 noch nachholen, nicht, dass mir noch der Vorwurf gemacht wird, ich hätte nicht alle Predigtpunkte angesprochen. 1. Petrus 3, Vers 3 habe ich schon kurz erwähnt, mit dem Hinweis auf den inneren Schmuck einer Frau, der sich, wie Petrus sagt, im unvergänglichen Schmuck eines stillen und sanften Geistes, hört sich ein bisschen alte Sprache an, äußert. Aber es geht ganz tief um ein Identitätsbewusstsein, auch hier wieder, das nur Jesus schenken kann. Dann muss der Mensch sich nämlich nicht mehr wichtig machen. Ich muss nicht gucken, dass ich gesehen werde mit aller Gewalt und weil ich daran meinen Wert festmache, sondern ich weiß mich von meinem Gott geliebt und gesehen und darin komme ich innerlich zur Ruhe und alles kommt in ein gesundes Maß. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 9, schreibt Paulus, und ich zitiere der Verständlichkeit halber aus der neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt, und genauso, vorher hat er von den Männern und ihrer Verantwortung geschrieben, und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Und so weiter. Verantwortungsbewusst. Die Liebe weist uns den Weg. Schmücken, ja, das Anliegen ist für eine Frau normal und ihrem Wesen entsprechend. Es wird in gesundem Maß geschehen, wenn der Selbstwert vom Evangelium her gegeben ist. Und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregend, wenn einer Frau einigermaßen klar ist, wie ein Mann tickt, dann weiß sie vom Grundsatz her, worum es geht. Ich möchte aber nicht zum Schluss kommen, bevor ich noch einen meines Erachtens wichtigen Punkt anspreche. Denn Es ist für eine Frau, die sich an diesem Maßstab orientieren will, absolut nicht leicht, den ganz praktischen Weg zu finden. Denn die gängige Mode hat völlig andere Maßstäbe. Da geht es tatsächlich nach dem Motto in dieser Jahreszeit Sommer, Sonne, sexy. Sex sells. Also das meint so viel, mit den Reizen der Frau wird gearbeitet, wo es nur geht, um Umsatz in den verschiedensten Bereichen zu generieren. So läuft unsere Welt. Und davon ist alles und die Mode, alles ist geprägt davon. Unsere Frauen und Mädchen haben es wirklich nicht leicht. Da ist das naturgemäße Anliegen, schön zu sein, auf der einen Seite, was gut ist, und auf der anderen Seite wird in unserer Zeit als schön verkauft, was überwiegend sexy sein muss. Und ich möchte deshalb auch uns alle zu einem gesunden Maß von Gelassenheit und Barmherzigkeit ermutigen. Beten wir für unsere jungen Leute, dass sie mutig, aber auch fröhlich und unverkrampft ihren Weg mit Jesus durch den Alltag gehen. Lassen wir uns nicht dazu hinreißen, lieblose Bemerkungen hinsichtlich eines vielleicht auch hin und wieder empfundenermaßen als zu wenig anständig gewählten Kleidungsstils zu äußern. Verstehen wir, dass insbesondere unsere jungen Menschen in der Gefahr stehen, sich grundsätzlich in Frage zu stellen. Suchen wir den Kontakt genau zu denen, die nicht in unsere Vorstellung passen, und schenken ihnen Aufmerksamkeit und eine Begegnung mit Jesus und seiner Liebe durch dich. Ich habe nun neben meinen persönlichen Erfahrungen und Einsichten unter anderem als junger Christ über diese drei Punkte gesprochen. Erstens, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich dabei meine, und es war hilfreich. Zweitens, was sagt die Bibel zum Thema Kleidung und zum Umgang zwischen den Geschlechtern? Zum Thema Kleidung gar nicht so sehr viel, haben wir festgestellt. Aber insgesamt und auch zum Umgang zwischen den Geschlechtern wurde deutlich, was ich als dritten Punkt nannte, dass die in uns wirksame Liebe Gottes uns im Alltag den Weg weisen will und weist. Ich schließe deshalb mit dem, was Paulus im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 9 schreibt. Und mit diesem Anliegen können auch wir für uns selbst und für unsere Geschwister immer wieder ganz bewusst beten. Paulus schreibt dort: Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, das meint also mit dem, was Jesus wirkt in unserem Leben, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Amen.